Entschuldigung, Kapitel 5, der Vers 10, 2. Korinther 5, Vers 10. Ein bekannter Vers. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses.
Ich darf Sie auch alle herzlich grüßen. Der Herr möge uns alle segnen, dass wir alle Hörende sind auf ihn, auf sein wunderbares Wort. Hoffentlich habt ihr die Begrüßung von unserem lieben Bruder wahrgenommen. Die war sehr schön. Habt es gehört? Von Gott Geliebte. Von Gott Geliebte. Halte das fest. Bist von Gott geliebt. Und wie sehr bist du geliebt von Gott? Der Herr hat es gebetet, Johannes 17, könnt ihr das nachlesen, dass der Vater uns liebt, wie er seinen eingeborenen Sohn liebt. Halte das im Herzen fest. Das kann dich unendlich glücklich, froh und reich machen. Gerade auch im Blick auf das, was wir jetzt besprechen wollen, der Richterstuhl Christi. Manche werden sagen, ja, lieber Bruder, wir haben immer gehört, Preisrichterstuhl. Warum sagst du Richterstuhl? Ein kleines Erlebnis habe ich gehabt. Ich habe Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre mit Bruder Dr. Schacke einige Freizeiten halten dürfen in der Schweiz. Und nachher saßen wir oft gemütlich zusammen, haben uns unterhalten. Und einmal sagte er so ganz salopp zu mir, ach Wolfgang, sag doch mal, wo steht denn eigentlich das Wort von einem Preisrichterstuhl? Ich denke, na, der alte Bruder, älter als ich, hochbegabter Mann, ein Mann des Wortes, der weiß das nicht. Ich weiß es. 2. Korinther 5, Vers 10. Er schlägt seine Bibel ganz behutsam auf, liest sehr langsam, sehr aufmerksam. Ich denke, was hat er denn? Dann sagt er zu mir, Wolfgang, hier steht's nicht. Ich denke, das gibt's doch nicht. Nimm meine Bibel, schlag auf, fällt der Groschen. Richterstuhl steht da, nicht Preisrichterstuhl. Und dann war unser Gespräch, da steht im Grundtext das Wort Bema. Hast du das Wort Bema schon mal angesehen? Naja, so weit nicht. Aber ich habe es nachgeholt. Kommt 12-mal vor, 2-mal gebrauchtes Paulus. Die beiden Stellen wollen wir uns ansehen. Und dann die ganzen Stellen vom Bema, die 10, da geht es nie um Preise. Da wird man vor dem Bema des Pilatus gestellt, vor Gallion, vor Festus, vor den Kaiser. Ja, da ging es um ein Urteil. Kann man sagen lassen. Aber eins habe ich mir trotzdem nicht nehmen lassen. Wer an dem Wort Preisrichterstuhl festhängt, soll es tun. Ich habe an 1. Korinther 9 gedacht. Da schreibt Paulus, alle laufen, aber ihr laufet so, wie? Dass ihr den Preis erlanget. Aha. Deswegen ist es vielleicht gut, wenn wir sagen, es ist der Richterstuhl Christi, aber es geht um ein Preisgericht. Es geht um ein Preisgericht. Und wenn man das weiß, liebe Geschwister, dann sollte man es lernen, sein Leben mehr und mehr auszurichten auf diesen baldigen, wunderbaren Tag, wenn der Herr kommen wird. Das war ja mein letztes Thema, wie wir hier waren. Das Thema der Entrückung und gleichzeitig der Verwandlung. Denn Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht ererben. Wir müssen verwandelt werden. Ich habe gesagt, es gibt erst eine erste Verwandlung. Alasso, wir werden verändert. Und haben gesehen, en atomo wird es geschehen. Es ist zwar sehr gut und sehr wichtig, wenn man diese Stellen, 1. Thessalonicher 4, Verwandlung 1. Korinther 15, nicht nur einen kleinen Abschnitt sieht, sondern den ganzen Abschnitt sieht. Da merkt man, Paulus hat Briefe geschrieben. Nicht an einem bestimmten Punkt, jetzt schreibe ich über die Entrückung, jetzt schreibe ich darüber. Nein, er hat Briefe geschrieben. Es gehört alles zusammen. Da lesen wir in 1. Thessalonicher 4. Ihr wisst ja, wie ihr wandeln sollt und Gott gefallen. Hängt das mit der Entrückung zusammen? Mit unserer Darstellung vor dem Richterstuhl Christi? Oh, ich glaube ja. Wie wir richtig wandeln? Wie wir Gott gefallen sollen? Einer wurde schon entrückt. Und vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, wie? Dass er Gott gefallen hatte. Der Henoch. Schreibt weiter. Ihr kennt die Anweisung unseres Herrn Jesus. Das ist Gottes Wille, euer Geheiligtsein. Hängt das auch damit zusammen? Kennen wir das Wort? Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das hat er noch geschrieben. Was die Bruderliebe betrifft. Ein wichtiges Wort. Bruderliebe aus reinem Herzen. Ungeheuchelt, ungeschminkt, ungefärbt. Das möchte Gott haben. Und so könnten wir weitergehen. Hängt alles mit diesem Takt zusammen. Ich habe ein ganz ernstes Wort auch gedacht. Schreibt Paulus 4-mal. Solche werden das Reich Gottes nicht ererben. Da haben wir meistens immer gedacht, gibt es das Kinder Gottes, berufene, heilige, geliebte Gottes, am Reich Gottes nicht teilhaben sollen? Ist nicht denkbar. Sie haben Teil. Und da muss man das Wort langsam und genau lesen. Es geht um das Erbe, um das Erbteil, um das Losteil. Es geht um die künftigen Aufgaben, die jeder Einzelne von uns einmal an diesem Tage bekommen wird. Wir werden das vielleicht noch kurz feststellen. Das wäre ein Wunder, ein schrecklicher Verlust, wenn wir kein Teil, kein Losteil an diesem Tage bekommen. Und da wollen wir anfangen. Unser lieber Bruder hat den Text gelesen, ist ja kurz. Und doch ist er so inhaltsreich. Fängt mit dem Wörtchen an, denn, ein begründendes Bindewort, geht also zurück auf den Vers, der vorher geschrieben ist. Man könnte den ganzen Abschnitt lesen. Der Vers vorher, ob wir einheimisch sind hier oder ausheimisch, wie geht's weiter? Wir bemühen uns, ihm wohlzugefallen. Also die Übersetzung eines anderen Bruders, denn die alle müssen vor uns offenbar werden. Das ist von diesem Wort her schon durchzustreichen. Denn die Welt bemüht sich nicht, Gott zu gefallen. Aber wir bemühen uns, wir möchten Gott wohlgefallen. Wie schön ist es, Geschwister, wenn wir dann auch von Gott dieses Zeugnis bekommen, du stehst unter meinem Wohlgefallen. Denn wir alle. An wen ist der Brief geschrieben? An die Geheiligten, an die Geliebten Gottes. An die ist der Brief geschrieben. Wir alle. Und dann kommt das Wort müssen. Wir müssen. Habt ihr auch schon Geschwister kennengelernt, die wollen das Wort müssen nie hören? Ich habe irgendwo einmal eine Predigt gehalten und habe auch das Wort müssen gebraucht. Nämlich, wir müssen alle errettet werden in dem Namen, der über alle Namen ist, in dem Namen Jesu. Da hat noch ein Bruder gesagt, wir haben heute eine gesetzliche Predigt gehört. Nur weil ich gesagt habe, müssen. Aber es ist gut, wenn man sowas hört, Geschwister. Ich habe gleich das Wort müssen angesehen. Im Griechischen ist ein ganz kurzes Wort, heißt es dei. D-E-I. Kommt 101-mal vor im Neuen Testament. Und Paulus gebraucht es 25 Mal. Paulus, 25 Mal. Und viele paulinische Leute, die wollen müssen nicht hören. Nun ja, man kann das auch übersetzen, es ist nötig. Wer einen Anstoß an Wissen nimmt, es ist nötig. Aber es ist auch zu sagen, wir müssen. Zwei Gedanken. Einmal, zur Erreichung eines Zweckes ist es notwendig. Zum Beispiel wird ein Wort gebraucht, der Ackersmann, der Bauer, muss zuerst arbeiten und dann kann er die Früchte genießen. Ohne dem geht's nicht. Ein anderes Wort. Was nach dem Ratschluss Gottes geschehen muss, könnte man viele Worte jetzt anführen. Zum Beispiel aus dem Leben unseres Herrn, als es seine letzten Stunden waren, in der er in die ganze Bedrängnis hineinkam, da wollten seine Jünger ihn nicht abhalten. Es muss alles geschehen, was über den Sohn Gottes geschrieben ist. Es muss alles geschehen. Es gibt ein göttliches Muss. Das hat mit gesetzlich überhaupt nichts zu tun. Man sollte mal vorsichtig sein, vielleicht zu sagen, das ist gesetzlich. Gesetzlich ist es nur dann, wenn ich zu einem Menschen sage, auf dem Wege des Gesetzes kannst du nur errettet werden. Das ist gesetzlich. Es gibt ein göttliches Muss. Das sehen wir an unserem Herrn. So wie die Schlange erhöht worden ist, wie geht's weiter? So muss der Sohn Gottes erhöht werden. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Also, wir müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Bema habe ich gesagt. Ich will nicht groß darauf eingehen jetzt mehr. Ich will nur eins erwähnen. Wir kennen alle das Wort von Paulus am Ende seines Lebens, 2. Timotheus 4, Vers 8. Ich habe meinen Lauf vollendet. Ich habe Glauben bewahrt. Fortan ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Schönes Wort. Ich habe von meinen Brüdern gelernt, Bruder Geier zum Beispiel, am Anfang des Glaubenslebens steht die Heilsgewissheit. Ohne Heilsgewissheit gibt es kein Glaubensleben. Aber am Ende des Lebens, dann sollte oder könnte die Kronengewissheit stehen. Das wäre schön, nicht? Paulus wusste es. Und er sagt, von wem bekommt er die Krone dann? Welche der Herr, der Kyrios, nicht der liebe Heiland, der Kyrios, der Richter, mir geben wird an seinem Tage. Also wir spüren Richterstuhl. Paulus leugnet es nicht. Bei aller Freude lässt er den Ernst durchklingen. Aber das Schöne ist, dass diese Krone der Gerechtigkeit nicht nur er empfangen wird, wie geht's weiter, sondern alle, die seine Erscheinung lieb haben. Liebe Geschwister, wir sollten alle eine tiefe Freude im Herzen haben. Der Herr kommt wieder, der Herr kommt bald. Die Zeichen der Zeit sagen, es kann nicht mehr lange dauern. Wir wollen viel mehr beten, komme bald, Herr Jesu. Wir wollen sagen, Herr, wir erwarten dich. Wir lieben dich. Komme bald, Herr Jesu. Denn wir alle müssen, es ist nötig, vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Für offenbar gibt es auch wieder zwei Worte. Apokalypse, das ist nur irgendetwas weggenommen und da sieht man etwas. Aber hier ist ein anderes Wort. Wir müssen sichtbar werden. Sichtbar, wie Gott seine Schöpfung hat offenbar werden lassen, sichtbar werden lassen. So werden wir alle vor dem Herrn, vor dem Richterstuhl des Christus, offenbar werden. Es wird ein schöner Tag sein, es wird ein ernster Tag sein. Wir wollen beides sehen. Wir wollen mit Freude diesem Tag entgegengehen. Wir wollen aber auch den Ernst dieses Tages nie austreten. Nicht sagen voll Begeisterung, oh, da gibt es noch Preise, du kriegst ein bisschen mehr, du ein bisschen weniger und ich krieg nur ganz wenig. So wollen wir nicht reden, Geschwister. Wir wollen bei aller Freude auch diesen heiligen, heiligen Ernst sehen. Wir müssen offenbar werden, auf dass ein jeder empfange oder davontrage oder erwerbe. Wir sollen an dem Tage etwas empfangen. Wir werden dann an der zweiten Stelle sehen, was man dann empfangen kann an diesem Tage. Ein jeder empfange, ein jeder davontrage. Ich habe mir das Wort auch ein bisschen angesehen, dieses Empfangen. Das ist etwas Persönliches, das jeder Einzelne bekommt. Ich will mal eine Stelle herausgreifen, die halte ich für sehr wichtig, Geschwister. Steht in 1. Petrus 1, Vers 9. Wir sollen als Endziel unseres Glaubenslebens die Errettung der Seele davontragen. Es ist leider in unseren Kreisen viel Unkenntnis über die Seele. Ich war noch sehr jung. Ich hatte immer die Frage nach der Seele gehabt. Ich habe gelernt, der Geist geht dann zu Gott, wenn du stirbst. Der Leib geht in die Erde. Dann habe ich immer gefragt, ja, und die Seele? Die Seele, hat mir keiner was über die Seele gesagt. Dann war ich mal in einer Bibelstunde, ein kleiner Kreis. Ein lieber alter Bruder, Professor, weiße Haare, schöne Erscheinung. Mit dem saß ich dann nachher zusammen am Kaffee trinken. Und da sagte ich, lieber Bruder, sagen Sie mal, ich weiß wegen Leib Bescheid, ich weiß wegen Geist Bescheid. Sagen Sie, wie ist mit der Seele? Was wird mit der Seele, wenn es mal so weit sein wird? Er lächelte milde, wie den kleinen Jungen, der nichts weiß, da. Und machte so. Er wollte mir sagen, die Seele wird aufgelöst. Ausschluss. Er meinte, er hätte eine gute Antwort gegeben. Ich war sehr traurig. Ich war sehr traurig. Gott hat mir eine Seele gegeben, die wird aufgelöst. Konnte ich nicht verstehen. Und dann habe ich eins gemerkt, der liebe Bruder sorgt für mich, aber meine Bräunchen, die sind so undankbar, auch für heißes, kaltes Wasser. Und ich habe die Bibel gelesen, jetzt gar nicht mal jetzt irgendwie was gesucht. Da kam mir eine Stelle, Jesaja 42, da stellt Gott seinen Knecht, seinen Sohn vor. Und dann sagt Gott von seinem Knecht, von Jesus, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Oh, habe ich gestaunt. Gott, du hast eine Seele? Das war mal ganz neu. Habt ihr das gewusst, dass Gott eine Seele hat? Wir sind geschaffen im Bilde Gottes. So wie Gott ist, so sind wir geschaffen. Geist, Seele, Leib. Und da war die Frage gelöst. Und hier heißt es, dass wir als Endertrag unseres Glaubenslebens die Errettung der Seele davontragen. Die Alten sprachen immer gern von der Geistseele, dass unser Geist und unsere Seele wieder in eine Einheit kommen. Die Seele und der Geist haben viel Gemeinsames. Aber durch die Sünde hat es eine ungeheure Trennung gegeben. Und das ist jetzt das Wunder für einen Glaubensmenschen, dass die Seele wieder heil werden kann. Er heilt unsere Seele. Die Seele wird gesund. Wir brauchen keine Psychologen, wir brauchen die Bibel. Huldvolle Worte sind eine Honigwabe. Das sind huldvolle Worte. Sind eine Honigwabe. Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Wunderbar. Das ist die Bibel. Also, empfangen. Was werden wir empfangen? Nun sagt die Bibel weiter, was ein jeder durch den Leib getan hat. Ach ja, das Tun gefällt auch manchen nicht. Mit Tun haben wir nichts zu tun. Mit Werk haben wir nichts zu tun. Ja, wir werden es noch sehen. Wir haben mit allem was zu tun. Was ein jeder durch den Leib getan hat. Die Bibel kennt keine Leibfeindlichkeit. Das ist griechische Philosophie zum Teil. Die Bibel hat einen hohen Stellenwert für den Leib. Wenn es interessiert, ihr müsst da einmal lesen, 1. Korinther Kapitel 6, die Verse 12 bis 20. Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des lebendigen Gottes ist? Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dann heißt es so wunderschön, ich liebe diese Stelle, der Leib für den Herrn und der Herr für den Leib. Diese wunderbare Beziehung, auch mit dem Leib zum Herrn und der Herr zu unserem Leib, was sie durch den Leib getan hat. Deswegen ist es gut, liebe Geschwister, dass wir unseren Leib, auch unsere einzelnen Glieder, Hände, Füße und so weiter, vor allem in die Zunge, dass wir das dem Herrn immer wieder zur Verfügung stellen. Wir gehören nicht uns selbst, wir gehören dem Herrn. Also an dem Tage geht es, was er durch den Leib getan hat. Es geht nicht darum, wie viele hohe Gedanken wir gehabt haben. Auch der konnte aber schön reden über Gott. Das ist wunderbar. Darum geht es nicht, sondern was wir durch den Leib getan haben. Und jetzt kommen zwei Worte, die heißen, es sei Gutes oder Böses. Naja, zu gut meint jeder, da passt Böses dazu, nicht? Gut, Bös, das ist so die Gegenüberstellung. Mir hat das Wort Böse nie gefallen. Sollen Kinder Gottes, die in der Furcht Gottes leben, Böses tun, Böses wirken, passt nicht dazu. Also erstmal das Gute, da steht Agathos. Agathos ist das sittlich Gute. Alles sittlich Gute, das wir getan haben. Vor allen Dingen an den Hausgenossen des Glaubens. Darüber auch hinaus ins Weite. Alles sittlich Gute wird an diesem Tage beurteilt werden, was er durch den Leib getan hat. Was bewunderungswürdig ist, der Gedanke ist, was den Anforderungen entspricht. Der Gedanke ist, was dem Wunsche Gottes entspricht. Deswegen ist es so schön, dass wir immer wieder ganz bewusst in der Gegenwart Gottes leben. Wir hatten ja gestern diesen schönen Weg in der Stiftshütte hinein in das Allerheiligste. Auf dem neuen und lebendigen Wege. Keinen selbstgemachten, sondern den Weg, den Gott uns zeigt. Hinein in die Gegenwart Gottes, hinein in die Gemeinschaft mit ihm. Was dem Wunsche Gottes entspricht. Nun kommt das Nächste oder Böses. Hat mir nie so ganz gefallen. Nun merken wir, dass die griechische Sprache, na, ich bin leider kein Grieche, aber ich habe es gelesen, eine ganz wunderbare Sprache ist. Die ist so reich im Ausdruck, wie wir es in anderen Sprachen, auch in unserer deutschen, nicht finden. Ein Wort herausgegriffen. Wir haben das Wort Liebe und mit der Liebe ist alles abgedeckt. Die Griechen haben dafür vier Worte. Und je nachdem, welches Wort sie gebrauchen, da weiß man, was gemeint ist. Nicht? So ist es mit Böse. Ich habe dann gefunden, dass es für Böse drei Worte gibt, die fast, nicht immer, aber oft mit Böse übersetzt werden. Aber die drei Worte haben eine Abstufung. Ich will sie gerade nennen. Das ist einmal das Wort Phoneros oder Phonera. Das ist das Böse oder der Böse. Da wissen wir schon Bescheid, was das ist, nicht? Wir kennen die Quelle von dem Bösen, von dem alles Böse ausgeht. Passt nicht für Kinder Gottes. Dann gibt es ein nächstes Wort, das heißt Kalos. Das Wort Kalos wird meistens mit schlecht wiedergegeben. Ist schon besser, als wenn man es mit böse übersetzen würde. Und dann gibt es das dritte Wort, das heißt Phaulos. Und das Wort Phaulos, das steht hier. Und das Wort Phaulos heißt das Wertlose oder das Unbrauchbare. Und dann merken wir, das trifft auf uns zu. Es kann vieles sein, dass in unserem Leben was wertlos ist, in den Augen Gottes. Was in den Augen Gottes unbrauchbar ist. Wir werden das gleich an einer zweiten Stelle sehen, was die Bibel darunter versteht. Also es wird an den Tagen offenbar werden, was wir durch den Leib getan haben, es sei Gutes, Agathos, sittlich Gutes, oder es sei Wertloses, Unbrauchbares. Ich möchte erst ein Wort oder einige Worte nennen mit einem Grundgedanken, die uns nützlich wären im Blick auf diesen Tag. Und dann will ich zu der anderen Stelle kommen, die in 1. Korinther 3 steht. Die drei Worte werden ungefähr die, Johannes 8, Vers 12, ich glaube, ich habe es gestern schon bei den Ich-Bin-Worten erwähnt. Der Herr hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Weiter geht's. Wer mir nachfolgt, der kann nicht im Finstern bleiben. Von Natur aus waren wir alle im Finstern. Aber wenn wir mit dem Licht in Berührung kommen, mit Jesus, wir können nicht in der Finsternis bleiben. Wir werden das Licht des Lebens haben. Wenn wir im Licht sind, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und als es bei uns Licht wird, dann stellen wir unser Leben ins Licht. Es gibt in Epheser 5 eine ganz wichtige Stelle, Geschwister. Die fängt so an. Einst waren wir Finsternis. Leider haben wir es meistens gelesen, na ja, ich war auch ein bisschen in Finsternis und die anderen waren auch ein bisschen in Finsternis, bis ich einmal gemerkt habe, das meint die Bibel gar nicht. Die Bibel meint, einst waret ihr, du und ich, Finsternis. Das ist beschämend, Geschwister. Das ist beschämend. Aber wenn du im Lichte Gottes bist, erkennst du, dass es wahr. Es ist wahr. Nun geht's aber weiter. Aber nun seid ihr, der ans Finsternis wart, ihr seid Licht im Herrn. Wie geschieht es? Das wird in wunderbarer Weise uns gesagt. Das Licht ist es, welches alles offenbar macht. Aber alles, was wir jetzt im Licht wieder offenbar machen, das ist Licht. Geschwister, so können wir alle Licht werden. Wir lassen uns vom Licht zeigen, vom Licht aufdecken, wir lassen uns vom Licht strafen und wir stellen alles in das Licht. Und Gott wandelt das, was eben noch Finsternis war. Wandelt Gott um in Licht. Und wenn wir diesen Weg gehen, diesen Prozess durchführen, dann können wir diese Stelle noch tiefer fassen. Da steht das Wort nämlich nicht alles, sondern Tapanta. Das All wird im Licht offenbar gemacht. Das wäre unsere künftige Aufgabe, Geschwister. Dass wir einmal das ganze All im Licht offenbar machen, dann werden sie merken, ihre Finsternis. Und wenn sie ihre Finsternis bekennen, dann werden sie auch Licht werden. Unsere große Aufgabe, der wir entgegengehen. Aber dann wollte ich nur mal kurz gehen zu dieser Stelle, die in 1. Korinther 3 steht. Wir werden es auswendig kennen. Einmal dieses schöne Wort. Man kann keinen anderen Grund legen. Der Grund ist gelegt. Der Grund heißt Jesus Christus. Und nun gilt es für uns alle, die wir Kinder Gottes sind, dass wir auf diesem Grund bauen. Aufbauen. Aufbauen steht wirklich da. Denn der Grund ist da, jetzt muss aufgebaut werden. Und da steht ein schönes Wort da. Da steht 1. Korinther 10, 3, Vers 10b am Schluss, also 10 am Schluss. Ein jeder sehe zu, wie er darauf baut. Oh, ich bin lange an diesem Wort hängen geblieben. Wie? Ich habe immer gedacht, auf das Was kommt es drauf an? An jeder sehe zu, was er darauf baut, nicht? Kommt auch drauf an. Aber wer große Reichtümer hat, der kann viel bauen. Der kann viel bauen. Wer einen kleinen Geldbeutel hat, der kann nicht so viel bauen. Und da ist das Wunderbare, dass unser Gott gar nicht auf die Größe achtet. Dass unser Gott darauf achtet, wie. Wie. Wie ist deine innere Einstellung, was du baust auf diesem Grund des Christus? An jeder sehe zu, wie er aufbaut. Da werden zweimal drei Symbole genannt, die nun an diesem Tage offenbar gemacht werden. Stehen jetzt im Vers 12, 1. Korinther 3, Vers 12. Die ersten drei werden genannt Gold, Silber, Edelsteine. Da kann man sich vorstellen, das wird das Gute sein, was wir gerade gelesen haben, 2. Korinther 5, Vers 10. Das ist das Gute. Gold, Silber, Edelsteine. Da werden drei Symbole genannt. Holz, Heu, Stroh. Wir können uns vorstellen, das dürfte das Wertlose sein. Man gebraucht die Bibel Symbole, und das ist immer das Schöne, wenn man dann die Symbole kennenlernen darf. Nehmen wir die ersten drei, die da bleiben werden. Gold. Immer ein Symbol für den Glauben, auch ein Symbol für die Treue. Alles, was wir im Glauben tun, wird immer Gott wohlgefällig sein. Mag sehr gering sein. Aber wenn es aus Glauben heraus geschieht, steht es immer unter dem Wohlgefallen Gottes. Ich mach's kurz. Dann kommt das Silber. Finden wir schon im Alten Testament, auch bei dem Auszug, auch bei der Stiftshütte, wird viel Silber gebraucht. Silber, ein Bild für die Erlösung. Ach ja, ich denke gerade an das schöne Wort 1. Korinther 1, Vers 30. Aus Gott seid ihr in Christo Jesu, der uns geworden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Wir haben in ihm die Erlösung. Und einer hat es mir so schön, so treffend gesagt, merke es dir, Erlösung heißt, er löst. Das ist schön. Er löst. Er löst uns. Wir haben alle irgendwie Schwächen, der eine da, der andere dort, wo wir gern frei werden. Wir haben es heute erlebt, dass wir von manchen Stücken im Handumdrehen durch den Herrn frei geworden sind. An manchen Dingen, da kranken wir. Und dann ist es immer schön, diesen Weg zu gehen, erlöst. Und aus dieser Erlösung heraus verhandeln. Silber. Und da kommen Edelsteine. Edelsteine, ein Bild für die Herrlichkeit. Ach ja, wenn wir uns doch von der Herrlichkeit Gottes nur anstrahlen ließen, dass auch ein wenig Herrlichkeit von uns wieder ausgestrahlt werden könnte. Wie heißt es da, 2. Korinther 3, 18? Mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wird an diesem Tag offenbar gemacht werden. Eine Frage, wie wir unsere Zeit ausfüllen. Wir haben alle nur jeden Tag 24 Stunden, eingeteilt 3 mal 8, 8 Stunden schlafen, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden arbeiten. Wäre ein gutes Maß, gute Einteilung. Aber was fangen wir damit an? Herrlichkeit. Das wäre das Gute. Und dann haben wir die anderen drei Symbole. Holz, Heu, Stroh. Vielleicht haben sie auch einen gewissen Wert, die drei. Aber im Blick auf das Göttliche, im Blick auf das, was an den Tage offenbar werden soll, werden sie doch sehr wertlos und brauchbar sein. Holz stellt in der Bibel den natürlichen Menschen dar. Alles, ich bin nun mal so, ich bin immer so. Ja, und dann ist eben alles so, wie ich es eben bin und wie ich es mache. Nein, nein, nein. Gott will uns verändern, Gott will uns verwandeln. Gott will nicht den alten Menschen, Gott kennt den neuen Menschen, nicht? Zieht an den neuen Menschen, dass Gott geschaffen ist. Da wird Neues. Aus dem Alten wird Altes. Unbrauchbar. Dann ist Heu. Heu ist ein Bild für die Vergänglichkeit, nicht? Gras ist Blume, wunderschön, du mähst es, ein herrlicher Sonnentag, und was siehst du? Vergänglichkeit. Alles, was wir aus der Vergänglichkeit heraus tun, wir leben hier in der Zeit, und die Vergänglichkeit bestimmt uns, bringt nichts Ewiges. Und das letzte ist dann das Stroh. Und am Stroh, da fällt etwas, nicht? Was fällt da? Die Ehre, aha. Was fällt in anderen Worten? Die Frucht. Alles Fruchtlose wird verbrennen. Und nun kommen drei Worte noch, beziehungsweise drei Verse, 13, 14, 15. Da steht viermal das Wort Werk und dreimal das Wort Feuer. Wir hatten gestern schon an anderer Stelle die Vierzahl gehabt und die Dreizahl, nicht? Die Vier ist das Allseitige, das Irdische. Die Drei ist das Göttliche. Und dann kommt die Vier und die Drei zusammen. Das gibt dann die Sieben. Und die Sieben ist dann das Vollkommene. In die treten wir dann ein an diesem Tage. Viermal das Wort Werk. Also dieser Satz, den ich oft gehört habe, leider auch in unseren Kreisen, mit Werken habe ich nichts zu tun. Wenn kein Zusatz kommt, ist der Satz völlig falsch. Wenn du sagst, im Blick auf meine Errettung, da habe ich mit Werken gar nichts zu tun. Da hilft mir kein Werk, nur die Gnade. Aber wir sind sein Werk, geht es weiter. Sein Kunstwerk eigentlich, Poema steht da. Und dann geht es weiter. Geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Warum hat gute Werke zuvor bereitet? Nicht, dass wir sie ignorieren und sagen, damit habe ich nichts zu tun. Nein, dass wir darin wandeln. Man sollte sich alles gründlich ansehen in der Bibel, auch bei Paulus, was Paulus über das Werk zu sagen hat. Da hast du viel Gemeinsames mit Jakobus. Greif nur ein Wort heraus. Im Titusbrief, Kapitel 3, eines seiner letzten Worte. Lass auch die Unsrigen lernen, die notwendigen Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar seien. Aha. Sie sollen lernen. Wir haben es nicht in der Handtasche. Wir müssen es lernen, dass wir die rechten Werke tun, damit wir nicht unfruchtbar sind. Das wäre also Stroh. Also, viermal das Wort Werk. Ich nenne sie kurz, das Werk eines jeden wird offenbar, wird sichtbar werden. Welcherlei das Werk eines jeden ist, das wird dann erprobt, geprüft werden auf die Echtheit. Wenn das Werk bleibt, das er darauf gebaut hat, wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk verbrennt, wird er Schaden leiden. Dann kommt dreimal das Wort Feuer. Und wird man mir sagen, Herr lieber Bruder, soll an diesem Tage für die Gemeinde auch nur ein Gerichtsfeuer sein? Nein, es ist kein Gerichtsfeuer. Ich habe mich einmal beschäftigt mit den vier Männern aus der Bibel, die eine Entrückung erlebt haben. Zwei im Alten Testament, zwei im Neuen Testament. Kennt ihr sie? Alten Testament zuerst der Henoch und dann der Elia. Sehr interessant, sich das mal anzusehen. Im Neuen Testament 2 ist der Paulus und der Philippus. Philippus kennen wir nicht, wie der den Kämmerer zum Herrn geführt hat, wie der Kämmerer gläubig wurde. Der zog seinen Weg fröhlich. Und was geschah mit dem Philippus? Er wurde entrückt. Wohin wurde er entrückt? Nach Astort. Ach du liebe Zeit, hat er mir gesagt, das willst du nur positiv nennen, Astort ist eine Philisterstadt. Ja, wohin wird denn die Gemeinde erst entrückt? In den Lufthimmel, wo der Bereich des Feindes gewesen ist. Der wird hinabgestoßen und wir werden dahin gerückt. Philippus nach Astort. Und Astort heißt Feuer der Liebe. Aha. Die Gemeinde wird auch in ein Feuer gerückt, aber kein Gerichtsfeuer, in ein Feuer der Liebe. Da wird alles geprüft auf die Echtheit. Im Feuer wird es geoffenbart. Durch das Feuer wird es bewährt werden. Aber es gibt auch eine Möglichkeit. Es könnte durch das Feuer alles verbrennen. Er selbst aber, er wird gerettet werden. Also er geht nicht verloren. Aber er wird kein Erbteil haben, keinen Auftrag im Reiche Gottes. Er wird Mitbürger sein im Reiche. Da bringen wir mal ein Beispiel. Er wird kein Bürgermeister sein, auch kein Minister. Aber er wird teilhaben. Und darum sagt Paulus hier uns, alle laufen. Aber sagt uns, laufet ihr also, auf dass ihr diesen Preis, den es dann geben wird, dass er diesen erlanget. Noch einen weiteren Gedanken, unsere Zeit ist sofort um. Ich sagte, beim Paulus kommt jetzt zweimal vor, dieses Wort Bema. Jetzt haben wir von Bema Christi gesprochen. Jetzt gibt es noch ein Wort, das heißt Bema Gottes. Und was ich jetzt sage, haben bis jetzt nur wenige Brüder, zumindest habe ich es nur von wenigen Brüdern gehört, einmal von Bruder Geier und einmal von Bruder Dr. Thyssen. Die Gemeinde wird dann vom Bema Christi zum Bema Gottes gerückt. Und da wird das Entscheidende geschehen mit der Gemeinde Gottes. Das kann man verstehen, wenn man es vom Herrn kennt. Als der Herr auferstanden ist, hat er einen Auferstehungsleib. Mit dem war er nicht mehr an die Gesetze dieser Welt gebunden. So konnte er hinauffahren zum Vater. Aber hatte noch nicht den Herrlichkeitsleib. Er hat ja gebetet, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und er hat gesagt, wenn ich verherrlicht sein werde, dann werde ich den Geist ausgießen. Und als er den Geist ausgegossen hat, dann haben sie gesagt, jetzt sehen wir Jesus verherrlicht. Wir sehen also, die Verherrlichung erfolgt am Throne Gottes des Vaters. So wird die Gemeinde vom Bema Christi zum Bema Gottes entrückt. Da gibt es eine schöne Stelle im Hebräerbrief, die will ich lesen. Hebräer 2 muss sie stehen. Hebräer 2. Ach, da fängt es an, Vers 11 am Schluss. Er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Er spricht, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, er sagt, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Der Sohn steht also vor dem Vater und sagt jetzt, Vater, jetzt bin ich da. Siehe, ich bin hier und die Kinder, die du mir gegeben hast. Wir werden also mit dem Sohn hingerückt zum Vater. Vielleicht noch den Nebensatz. Ich staune über den Schreiber vom Hebräerbrief. Der kann uns die Schrift eröffnen. Die ist einzigartig. Zum Beispiel der Melchisedek, da gibt es drei Verse im Alten Testament. Im Hebräerbrief haben wir Kapitel 5, 6 und 7. Da spricht er von dem Melchisedek. Der hat eine Schau, der Mann, das ist einzigartig. Und hier nimmt er eine Stelle, die hätte ich nie gedeutet, auf den Sohn und die Gemeinde. Als der Jesaja den Auftrag kriegt, mit seinen Söhnen da und dahin zu gehen, wo er dann sagt, hier bin ich, meine Söhne. Er nimmt es auf Christus und die Gemeinde. Einzigartig. Wenn es nicht Gottes Wort wäre, würde man sagen, hoppla, ob das stimmt. Aber es ist Gottes Wort. Es stimmt. Und darum ist es so schön, wenn wir das wissen dürfen, liebe Geschwister. Wir empfangen, wenn wir entrückt werden, ich habe es gesagt, eine Veränderung aller so. Aber den Herrlichkeitsleib werden wir beim Vater empfangen. Wir gehen also einem großen, herrlichen, wunderbaren Tag entgegen. Und weil er so groß und so herrlich ist, ja, dann sollten wir eben doch, ja, alle laufen. Laufet also, möchte der Herr uns Gnade geben, dass wir solche sein und werden dürfen.
Wir danken dir für sein Wort und darf ich dich ums Gebet bitten.
Lieber Vater im Himmel, von ganzem Herzen wollen wir dir über diese Stunde Lob und Dank und Anbetung darbringen durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen geliebten Sohn. Dein Wort ist die Wahrheit. Und du hast heute Morgen eine wunderbare Botschaft uns, deinen Kindern, vorgelegt. Herr, nicht nur unsere Vollendung durften wir sehen, sondern unser ganzes Leben, schon jetzt auf dieser Erde. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass es dein Wille ist, dass wir nicht nur gerettet werden in Christus Jesus, unserem Herrn, sondern dass wir geheiligt werden in dir, dass du uns schon heute und jetzt durch deinen Heiligen Geist und durch dein Wort umgestaltest, dass wir fähig werden für die Werke, die du zuvor bereitet hast, dass wir in ihnen wandeln sollen. Herr, wir danken für diese wunderbare, große Gnade, die wir unverdientermaßen in Christus Jesus im Glauben erhalten haben, Kinder des lebendigen Gottes sein zu dürfen. Und nun hast du uns in dieses neue Leben hineingestellt und möchtest, dass wir dir ähnlicher werden. Und wir haben auch heute gehört, dass dieses Heiligungsleben ganz durch und durch etwas mit uns selbst zu tun hat. Und dass du möchtest, dass wir unser ganzes Leben, unser ganzes Sein unter deine Führung stellen. Dass wir uns hingeben, Herr, dass du aus uns das machen kannst, was deinem Willen entspricht. Herr, und dazu bitten wir dich, dass du das tust an jedem Einzelnen von uns. Denn nur dann können wir wirklich Werke nach der Entrückung vor dem Richterstuhl Christi mitgebracht haben, die durch das Feuer hindurch bekannt haben vor dir, dem lebendigen Gott. Ja, und dann bewahre uns davor, dass wir Holz, Heu und Stroh mitbringen, die nicht zu deiner Ehre sind, die auch nicht Bestand haben vor deiner Herrlichkeit. So danken wir dir, Vater im Himmel, für dein wunderbares Wort. Danken wir, Herr Jesus Christus, für diese wunderbare Gemeinschaft, dass wir jetzt vom Ziel her unser Leben heute und jetzt sehen dürfen. Herr, mache du aus uns, aus deiner Gemeinde, was du möchtest. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Amen.
Amen. Als Antwort auf das Wort Gottes, das wir gehört haben, wollen wir jetzt jeder für sich durch das Singen auch bekennen, was wir gehört haben. Es gibt ein schönes Lied, das ist das Lied 969, das dieses Thema noch einmal zum Ausdruck bringt. 969, wer hier sich selbst gerichtet. Nee, alle nicht, das sind nämlich 8. Ich schlage vor, dass wir die ersten 4 und den letzten singen.
Besonders auf den 4. Vers 8, sehr gut.
Thank you.
ein schönes Lied und ich denke, jeder von uns könnte die Verse, die wir jetzt nicht gesungen haben, für sich betend nachsprechen, wie auch die anderen. Noch einmal herzlichen Dank, lieber Wolfgang, für deinen Dienst. Wir wünschen dir auf deinen vielen Dienstwegen weiterhin seine Gnade und seine Bewahrung. Und so er will, freuen wir uns, wenn du wieder einmal bei uns sein wirst. Recht schönen Dank. Zum Abschluss unserer Versammlung wollen wir ein Wort zu uns sprechen lassen aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 20 und 21. Ein Dankeswort, ein Anbetungs- und ein Lobwort. Dem aber, der da weit über alle Maßen hinaus mehr tun kann, als wir erbitten oder begreifen, gemäß der Kraft, die da in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus für alle Generationen des Äons der Äonen. Amen. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche.